Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 84. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Und heute darf ich erstmals meine Begrüßung erweitern. Ich befinde mich nämlich in der Bühne im Hof in St. Pölten und sage herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der ersten Live-Aufnahme von Schäuber fragt nach. Ich bin gerade ganz begeistert. Bei OF-Aufzeichnungen muss man das vorher immer proben und den Leuten sagen, wisst ihr, wann es klatschen müsst, aber sie haben das von sich aus gemacht. Ich bin schwer begeistert. Na, schön, dass wir nicht beim OF sind. Das wäre auch sehr unwahrscheinlich bei dem Inhalt. Na gut, der OF, da kommen wir dann, da kommen wir dann später noch zu diesem Thema dazu. Ja, dass diese letzte Folge ausgerechnet in St. Pölten stattfindet, hat natürlich einen guten Grund. Ich wollte mich einmal einfach vor Ort bedanken für den vielen Stoff, den mir die niederösterreichische Landespolitik für die heute zu Ende gehende 7. Staffel meines Podcasts geliefert hat. Begonnen hat das schon im Landtagswahlkampf. Da hat Johanna Mikl-Leitner im Standard-Interview auf die Frage, ob es wirklich notwendig sei, 6 Millionen Euro für einen Wahlkampf in Niederösterreich auszugeben, geantwortet: Das will ich mit Ihnen nicht diskutieren. Eine verständliche Reaktion, zumal die Landeshauptfrau in ihrem Bundesland einen anderen journalistischen Zugang zu ihrer Person gewohnt ist. So präsentierten die niederösterreichischen Nachrichten im Wahlkampf eine Umfrage, bei der 4 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk Melk gefragt wurden: Wissen Sie schon, wen Sie wählen? 3 von Ihnen äußerten eine Präferenz für Mikl-Leitner, wobei im Artikel unerwähnt blieb, dass es sich bei allen 3 um Gemeinderäte der ÖVP handelte. Das wirkt ein wenig so, als würde man zum Thema »Soll der Bundespräsident eine Generalamnestie erlassen?« vornehmlich Insassen der Strafanstalt Stein befragen. Noch dreisteren Missbrauch eines Mediums zur Landeshauptfrau-Propaganda gab es nur im St. Pöltener ORF-Landesstudio. Als dieser Missbrauch heuer von einer Untersuchungskommission aufgedeckt wurde, hat Johanna Mickleitner jegliche Aussage dazu verweigert. Sie will nämlich auch diese Affäre nicht diskutieren, da es sich, Zitat, um ein internes Problem des ORF handelt. Das erinnert ein bisschen an einen Händelbauern, der sagt, Käfighaltung ist bitte ein internes Problem meiner Hühner. Es ist ja auch insofern kein internes Problem, weil das Landesstudio Niederösterreich genauso wie der ganze ORF uns Bürgerinnen und Bürgern gehört. Also um es in den Worten der Landeshauptfrau zu sagen, den Normaldenkenden. Uns gehört der ORF und nicht der Niederösterreichischen Volkspartei. Wäre es andersrum, stünde auf dem Königlberg kein ORF-Auge, sondern ein Gipfelkreuz. Oder eigentlich eher ein Giebelkreuz. Aber vielleicht wäre genau das die Lösung auch für die Finanzprobleme des ORF. Der Verkauf des St. Pöltener Landesstudios an die ÖVP. Oder gleich direkt an Raiffeisen, wo man sich das alleine mit den gerade in Russland generierten Gewinnen locker leisten könnte. Das wäre ja auch für die ÖVP Niederösterreich eine Erleichterung, denn sie müsste nicht mehr mühsam die Landeshauptfrau in jeden Beitrag hinein reklamieren, sondern einfach Beiträge danach auswählen, ob Mickleitner darin vorkommt. Das wären dann sogenannte Animationsfilme. Interviews gäbe es nur mehr mit dem Mikrofon und statt dem Opernball zeigt man den Hannibal mit Präsentation der günstigsten Landeshauptfrau Ballkleider. Und im Nachtprogramm gibt es exklusive Live-Bilder von der Verkehrsüberwachungskamera aus dem Johanna-Mickleitner-Tunnel. Den gibt es übrigens wirklich. Den gibt es wirklich in Klosterneuburg ist der. Das einzige in der Österreich nach der Landeshauptfrau benannte Bauwerk ist ein Tunnel. Sollte sie sich eines Tages doch aus der Politik zurückziehen, kann man also von einem Licht am Ende des Tunnels sprechen. Bis es soweit ist, versucht sie sich noch mit einer fragwürdigen Koalition an der Macht zu halten. Die Kickl-Leitner-Regierung oder auch Ballkleid-Liederbuch-Party, farblich oszillierend zwischen Türkis-Blau und Schwarz-Braun wie die Haselnuss, besetzt mit personellen Schmuckstücken wie dem ehemaligen Landesrat und jetzigen zweiten Landtagspräsidenten, einer für ihre verbale Gülleüberschwappungen bekannten Forstlatrine. Als Unterzeichner eines Protestbriefes gegen diese Koalition hat mich die Landeshauptfrau zu einem Gespräch eingeladen, allerdings erst nachdem die Koalition schon beschlossen war. Ich habe ihr deshalb Folgendes schriftlich geantwortet. Sehr geehrte Frau Mickleitner, danke für Ihre Einladung, die ich leider nicht annehmen kann. Es hätte mich gefreut, wenn wir so ein Gespräch vor Abschluss Ihrer Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ hätten führen können. Ich hätte Ihnen vom Personal Ihres angestrebten Koalitionspartners berichten können. Männer, die den von den Nazis ermordeten NS-Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter als Verräter bezeichnen, der nicht selig gesprochen, sondern verurteilt werden sollte. Männer, die mit Gottfried Küssl befreundet sind und diesen nach Schlägereien im Bordell um Hilfe bitten. Männer, die auch im engen Austausch mit dem Anführer der Identitären stehen, der von sich auf die Ideen der Identitären berufenden Massenmörder von Christchurch nicht nur freundschaftliche Nachrichten, sondern sogar eine Geldspende erhalten hat. Das hätte ich Ihnen berichten können. Jetzt ist es leider dafür zu spät. Mit freundlichen Grüßen, Florian Schäuber. Da habe ich dann leider keine Antwort mehr bekommen. Eine höchst verstörende Antwort habe ich aber auf die Frage nach den Wahlmotiven bei der niederösterreichischen Landtagswahl gefunden. 42% der FPÖ-Wählenden haben angegeben, die Thematisierung von Korruption sei für sie ein wichtiges Wahlmotiv gewesen. Ausgerechnet die FPÖ gegen Korruption zu wählen, ist vergleichbar, als würde man die Neos gegen Kapitalismus wählen. Die ÖVP gegen Seilbahnbesitzer, die Grünen gegen Lastenradfahrer und die SPÖ wegen Christian Deutsch. Diese Verkennung freiheitlicher Partei-DNA dürfte auch Herbert Kickl irritieren. Ließ doch schon seine ehemalige Agentur Ideenschmiede ihre Bereitschaft zur Korruption in Verträge hineinschreiben. Dass nun in Graz jene freiheitlichen Abgeordneten, die an der Aufklärung des FPÖ-Finanzskandals um Spitzenfunktionäre der Stadtpartei mitwirken wollten, eine neue Fraktion namens Korruptionsfreier Gemeinderatsklub gegründet haben, verblüfft deshalb auch mehr, als dass sie zuvor auf Geheiß Kickls aus der Partei ausgeschlossen wurden. Im Zuge der Ermittlungen gab es dann auch Hausdurchsuchungen bei Grazer FPÖ-Funktionären, bei denen auch NS-Devotionalien sichergestellt wurden. Interessant zu beobachten also, wie sich die FPÖ in Graz auf die beiden tragenden Säulen ihrer Identität und Kernkompetenz zurückbesinnt: Korruption und Wiederbetätigung. Als Reaktion auf diese Affäre wird seitens der FPÖ von einer Hetze gegen Herbert Kickl gesprochen. Als Vorwurf ähnlich bizarr wie Lüge gegen Baron Münchhausen. Dass den blauen Alexander van der Bellen als schlimmster Hetzer gilt, ist wiederum nachvollziehbar, zumal sie von ihm mit einer perfiden Aktion im Parlament provoziert wurden. Der vermeintlich harmlose Appell des Bundespräsidenten an die Abgeordneten, ich bitte Sie, Ihren Sitznachbarn anzuschauen, nötigte Herbert Kickl und Dagmar Pilakowitsch zu wechselseitigen, kaum zumutbaren Anblicken. Seither haben Kickls Aggressionen gegen Van der Bellen ein neues Level erreicht. Er werde ihm den Schädel wieder gerade richten, drohte Kickl und erinnerte damit an seine frühere Aussage, wonach er FPÖ-Gegnern einen Schlag aufs Hosentürl verpassen wolle. Eine glaubwürdigere Drohung als die angekündigte Kopfattacke gegen das Staatsoberhaupt liegt doch aus Kickls Perspektive das Hosentürl des Gegners meist auf Augenhöhe. Der Begriff unter der Gürtellinie beschreibt bei ihm nicht nur seinen bevorzugten Kampfstil, sondern auch die Gesamtpersönlichkeit. Mehr als den angedrohten körperlichen Angriff dürfte Van der Bellen aber die Auswirkungen eines Bundeskanzlers Kickl auf die Sicherheit Österreichs fürchten. Schon in dessen Zeit als Innenminister haben ausländische Geheimdienste aufgrund der in den vergangenen Wochen wieder mit Dokumenten belegten Moskau-Connections der FPÖ ihre Zusammenarbeit mit heimischen Behörden eingeschränkt. Dessen ungeachtet könnte das in Kickl personifizierte nationale Sicherheitsrisiko natürlich weiterhin Wahlerfolge feiern. Was das Geheimnis dieser Erfolge betrifft, wird man vielleicht bei einem großen Vordenker der Partei fündig. Nicht bei Jörg Haider oder HC Strache, nein, wir kommen wieder nach Niederösterreich, zu einem der großen Politiker dieses Bundeslandes. Hans-Jörg Schimanek hat es einst in einem TV-Interview mit einem programmatischen, auch heute noch für praktisch alle Probleme geltenden Lösungsansatz auf den Punkt gebracht. Zitat: Wir wollen das weg. Der Gedanke, dass dieser Satz aber auch auf die aktuelle Regierungskoalition in Niederösterreich anwendbar ist, scheint mir nicht ganz abwegig. Also zumindest für Normaldenkende. Weggebracht habe ich in den letzten 12 Wochen auch den Inhalt des Kissels, das ich vom Weinhandel Weinskandal bekommen habe. Zum Abschluss gibt es heute einen prickelnden Höhepunkt. Nur rund 20 Kilometer von hier entfernt, in Hollenburg an der Donau, gibt es kalkreiche Böden, die an jene in der Champagne erinnern. Und Christoph Hoch macht dort tatsächlich einen Schaumwein, der ihm auch von Champagner-Winzern schon hohen Respekt eingebracht hat. Der Kalkreich kann tatsächlich, was Eleganz, saftige Frische und Cremigkeit betrifft, mit ganz großen Gewächsen mithalten. Ideal für feierliche Anlässe wie heute. Prost! Ja, es ist wirklich alles wie im Original faszinierend. Ich habe mich auch weniger verrät als sonst. Weil sonst, wenn du mich verrät, schneidet er natürlich gleich aus. Aber heute muss er gar nicht viel schneiden. Sie beflügeln mich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Zum feierlichen Anlass des Staffelfinales gehört auch der passende Gesprächsgast. Er war es schon bei den sechs Staffeln davor und bringt für heute noch eine zusätzliche Qualifikation mit. Er wohnt nämlich in Niederösterreich. Bitte begrüßen Sie mit mir Falter-Chefredakteur Florian Klenk.
Hallo.
Grüß dich, lieber Florian. Frage gleich an dich als in Niederösterreich Wohnhaften. Wie wird man zum Normaldenken?
Das ist ein evolutionärer Prozess.
Vielleicht noch ganz kurz zu erklären, weil vielleicht nicht alle mitbekommen. Es war gestern im Kurier eine große Meldung. Johanna Mikl-Leitner möchte sich in Zukunft nur mehr an die Normaldenkenden wenden.
Das ist ein evolutionärer Prozess in Niederösterreich. Also du beginnst als Querdenker.
Ja.
Steigst du auf zum Selberdenker und dann wirst du zum Normaldenker. Wenn du das schaffst, wirst du Vordenker und endest dann wieder Schimmernick. Nein, das ist
sehr gut. Ich muss noch kurz was zu ihm fragen, was die Johanna Mikl-Leitner gestern gesagt hat, weil laut der im Kurier zitierten ÖVP-Informanten will Mikl-Leitner künftig nicht nur sich an die Normaldenkenden wenden, sie will auch mehr Kante zeigen. Wenn ich mir die Landeshauptfrau so anschaue, frage ich mich noch mehr Kante.
Geht eigentlich nicht. Ne?
Das ist dann schon Kubismus, ja, oder was ist das?
Du schaust
das
aus wie der Landbauer nachher. Ne?
Oder wird er vielleicht kantig mit handig verwechselt? Ja. Oder? Was kann der Grund sein? Also glaubst du ihr das, dass sie mehr Kante? Oder es könnte auch sein, dass sie es natürlich mit Babler verwechselt hat. Ne?
Ja, der jetzt Nordkorea einführt. Ne? Also
Das kam auch die Meldung, Babler. Nein, mir ist es deshalb eingefallen, weil der Babler dieses Interview beim Rudi Fussi gehabt hat.
Ja.
Und da hat er nicht nur Kante gezeigt, da hat man das Gefühl, er hat sich vorher auch die Kante gegeben.
Ja. Er möchte ja auch St. Pölten in Brüllyang umbenennen, glaube ich.
Brüllyang, ne? Das finde ich schön. Ja. Das würde aber durchaus gefallen, entschuldige. Also
Brüllyang, Brüllyang. Okay. Nordkorea hat allerdings im Gegensatz zu Niederösterreich eine Tageszeitung, muss man sagen. Also das ist medientechnisch, würde sozusagen die Nordkoreanisierung von Niederösterreich doch dazu führen, dass die Medienpluralität ein bisschen steigt. Ne?
Ich muss dich korrigieren, das stimmt, ist mittlerweile nur eine Wochenzeitung, also hat sie immer schon gehabt, die Neun, das war quasi die Erwin Bröll-Pravda seinerzeit. Mhm. Ne? Oder auch bekannt als die Glatzenpost. Ne? Und mittlerweile hat die Funktion aber der Tageszeitung der Kurier übernommen. Ne? Mhm. Dort ist ja jetzt Richard Grasl, der quasi der Medienprofi, der niederösterreichische Medienprofi, hat dort das Steuerrad übernommen, um diese Zeitung wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Oder besteht Sorge, dass er den Retouring einbringt?
Das Profil hat er auch.
Der Profil hat auch,
Die machen das nicht unanständig, muss man sagen.
Da los. Aber bleiben wir noch kurz beim Andi Baller, bitte sehr. Ganz neu in der Politik, was ist deine Meinung zu ihm? Wie schätzt du seinen Start ein bislang?
Naja, sagen wir so, die erste Rede habe ich mir letzte Woche am Montag angeschaut, so gegen 18 Uhr, wo er vom Zettel verlesen hat, dass er jetzt alles nochmal auszählen will. Das war die erste Rede als Sozialdemokrat. Naja, sie haben ihm in der Partei alles geklaut, auch den Moment des Sieges. Jetzt kommen die Tiroler und die Wiener und die Burgenländer und die Salzburger und erklären ihm, wie er es besser machen soll, weil in Tirol und in Salzburg haben sie wirklich Erfahrung. Ja. In Salzburg-Stadt sind sie hinter die Kommunisten gefallen und in Tirol hinter die Freiheitlichen.
Also ja, ja, die haben nicht große schlecht. Erfahrung mit Erfolgen.
Und
Entschuldige, ich muss kurz unterbrechen, apropos Andi Babler, ich habe da nichts zum Trinken angeboten.
Ja, das stimmt, es gibt einen Babler-Wein. Ich habe jetzt gelesen, dass der Plagiatsjäger Weber herausgefunden hat, dass die Website vom Babler-Wein der DSVGO widerspricht. Und dass der Babler die Müllgebühren anscheinend nicht gezahlt hat, zweimal.
Das ist wirklich dramatisch. Ja. Das ist wirklich dramatisch.
Es gibt im Internet derzeit, Sie können das auf Twitter verfolgen, gibt es einen Hashtag, der heißt BablerLeaks, wo alle Leute bekennen, was sie schon gemacht haben. Ja? Also, bin ohne Zähneputzen schlafen gegangen oder, oder ich habe schon mal ein berufliches Telefon nackt geführt, hat die Heidi Lies zum Beispiel getwittert. Ich habe getwittert, dass ich in Vietnam einmal, Vietnam kommunistisches Land, dass ich in Vietnam einmal versehentlich einen Hund gegessen habe, der mir auch noch geschmeckt hat.
Der ist deine Grenze.
Ja, ja. Also ganz Niederösterreich bekennt sich sozusagen zu Sünden. Mhm. Ich habe es sehr... sehr katholisches, muss man sagen, dass der Babler es auslöst, dass wir uns zu diesen kleinen Fehlern bekennen.
Ja, das ist schön. Das ist schön.
Hat zum Beispiel, das fand ich sehr schön, einer hat gesagt, er hat einmal die Kronenzeitung am Sonntag bezahlt, um zu wissen, um zu wissen, wie sich ein Fehlinvestment anfühlt.
Klären wir das vielleicht noch kurz mit dieser Abstimmung am Parteitag. Es rätseln alle, wie ist es dazu gekommen. Meine Theorie war folgende, dass die Mitglieder der Wahlkommission Christian Deutsch mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von Alfred Böhm verwechselt haben. Der Alfred Böhm war ja nicht nur Seniorenclub-Ober und Leihoper, sondern auch Moderator von der versteckten Kamera. Und deshalb hat die Wahlkommission den Parteitag irrtümlich für eine inszenierte Kamerafalle gehalten und war im Glauben, bei einem gelungenen Streich mitzuspielen.
Genau.
Das wäre meine These. Hast du eine bessere Erklärung dafür?
Ja, wir haben morgen im Falter ein Interview mit dem Christian Deutsch. Und da hat er gesagt, als er das erfahren hat, hat er gehabt, das ist die Tagespresse und das stimmt nicht.
So geht es mir, seit ich Christian Deutsch kenne.
Ja. Das finde ich total süß. Das ist ein total sympathisches, das müssen Sie lesen, im Falter ein wirklich sympathisches Interview mit ihm.
Also, wirklich? Jetzt
ja, das
sympathisch.
Ist total sympathisch. Wirklich.
Mir, ist just
Herz, mir ist wirklich das Herz weich geworden, wo er wirklich erzählt, wie er die Partei saniert hat und was für Schulden die gehabt haben. Und dass er gehabt hat, das ist in der Tagespresse und wie er sich bemüht hat. Und diese Leasinger-Partie, diese legendäre Leasinger-Partie, dass das einfach nur eine Freundesrunde ist, die sich halt öffentlich nicht irgendwie, so wie man es jetzt mit dem Babler macht, ja. Und ich habe das gelesen und ich habe wirklich fast so, mir hat fast so ein bisschen das Kinn gezittert. Ja? Also wirklich, kann man richtig gerne.
Eigentlich man, ist Deutsch, süß. Ist ja vielleicht auch ungerecht. Du, es wird ja interessant, wie es weitergeht. Morgen kündigt der Babler sein Team an, sein neues.
Ja.
Und er will vor allem die Partei reformieren Richtung mehr Basisdemokratie.
Ja.
Die Wiener SPÖ hat ihm gestern schon ausrichten lassen, sicher nicht.
Ja, das ist der alte grüne Spruch. Ne?
Ja, ja, wenn die Wiener SPÖ das früher gemacht hat, hat das bedeutet, sicher nicht. Bedeutet es das heute auch noch, Florian?
Ja, das ist der alte grüne Spruch, den Sie sicher kennen. Kommt was von der Basis, weißt gleich, dass er Schas ist. Ne? Und an den hält sich die SPÖ. Und das ist so wie die katholische Kirche, die auch nicht wirklich auf die Basis hört, festigt man dadurch wirklich eine Machtposition. Nicht an die Basis hören, sondern...
Aber das heißt, sie hat noch diese Position, glaubst du, die Wiener SPÖ. War nicht die Rendi Wagner-Abwahl für Sie eine Riesenniederlage? Also für die Rendi Wagner sowieso, aber für die war ja ganzes Leben bisher eine Niederlage. Aber ich meine jetzt für die SPÖ in Wien.
Schon ein bisschen, gell?
Schon. Ja. Aber würden wir das merken irgendwie?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Schauen wir mal, ich meine, wenn der Babler den Marxismus in Niederösterreich einführt und das rote Niederösterreich schafft, ob das sozusagen in Kampf treten wird mit dem roten Wien. So eine also Nordkorea-Südkorea-Position könnte es werden. Also,
aber die Niederösterreicher, die sind ja gegen ihn. Die niederösterreichische SPÖ, der Herr Hergovic, hat ja gesagt, er ist gegen einen Babler. Was ist da los? Sind das wieder so wie damals Trotzkisten gegen Marxisten? Oder
man
was?
Kennt sich eigentlich nicht mehr aus. Es ist eigentlich wirklich so wie früher bei den Grünen. Ja. Ja, es ist so, dass so wie bei Mountain Biden, die Volksfront von Palästina gegen die palästinensische Volksfront. Das ist ungefähr so die niederösterreichische SPÖ gegen die SPÖ Burgenland, die aber wieder gemeinsam gegen die SPÖ Dreiskirchen sind, die aber eigentlich niederösterreichisch ist. Wie ist das in der SPÖ St. Pölten? Wissen Sie das? Ist die für den Babler oder für den Doskozil gewesen?
Weiß jetzt gar ich glaube, das wissen Sie selber noch nicht. Die stimmen noch ab drüber.
Doskozil, oder? Doskozil, ja.
Doskozil?
Nein.
Hergovich hat.
Hergovich, Doskozil.
Ja. Das heißt der Hergovich oder Hergovich? Oder Hergovich? Ich weiß nicht. Okay. Was meine ich genau?
Hergovich hat neulich gesagt, das fand ich sehr schön, er hat neulich gesagt, dass durch den Kapitalismus in der Energiewirtschaft, dadurch, dass so fette Dividenden ausgeschüttet werden von der EVN, die Kinder in Niederösterreich Nudeln mit Ketchup essen müssen.
Wirklich? Genau. Wegen der EVN?
Ja, und dann habe ich auch geschaut, wer eigentlich die Dividenden der EVN kriegt, und das ist die Stadt Wien. 28% Miteigentümer. Das fand ich irgendwie ganz schön. Die Stadt Wien hat ja auch ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube fast 300 Millionen Gewinn gemacht im letzten Jahr, hat die Energie Gebühren verdoppelt. Ja. Die Leute sind dort in den Kundenzentren gesessen und haben irgendwie gebettelt, dass man das runterschraubt. Die Mieten haben sie auch um 8% erhöht. Also man kann sagen, das Rote Wien hat sich wirklich in seiner vollen Pracht gezeigt. Randy Wagner verloren, also wirklich durchgestartet, diese Stadt. Ja. Energiepreise explodiert, Mietenpreise explodiert, Gewinne von den Energieunternehmen. Man nimmt den Leuten sozusagen die Kohle weg und gibt ihnen dann eine dicke Klostersuppe. Drückt ihnen sozusagen ein bisschen einen Energiegutschein in die warme Hand. Es ist ein bisschen so wie beim Haider damals, diese Hunderter, die man dann ausgibt.
Ja, ja, ja.
Der Kinder gegen Ketchup mit Nudeln.
Ketchup mit Ketchup. Das ist wirklich das Schlimme. Man soll, lass die Kuchen essen.
Von der und jetzt kommt der Babler und rammt mit dem auf. Jetzt
fürchten sie sich. Aber sowas von. Ja. Aber sowas von. Du, ein Wort noch zum Doskozil. Ich hatte am Parteitag eine Rede gehalten und da war ein Aspekt dabei, den ich hochinteressant fand. Er hat nämlich gesagt, es sollten die SPÖ-Politiker in Zukunft nicht mehr bei Wolfgang Fellner auftreten. Der Fellner hat daraufhin Doskozil wütend beschimpft und ihn als Sexist bezeichnet. Also, es ist ein bisschen so, wie wenn sich ein Specht über Klopfgeräusche beschwert. Aber jetzt abgesehen davon, glaubst du, werden SPÖ-Politiker einfach weiter zum Fellner gehen, solange bis er noch auf freiem Fuß ist? Oder was ist da der Plan?
Ja.
Ja?
Ja, ich glaube ja. Und das versteht eigentlich kein Mensch. Also, ich meine, die haben ja, der Faymann hat ja sozusagen mit seinem Sekretär, mit dem Jansky, das Heute gegründet. Der Ola hat eigentlich mit Gewerkschaftsgeld in die Kronenzeitung gegründet, damals. Ja. Ist ja ein bisschen eingesperrt worden dafür. Und also der Innenminister Ola für die Jüngeren hier, SPÖ-Innenminister. Der Fellner kriegt sozusagen ständig Inserate der Stadt. Wobei, da muss ich eine ausnehmen, eine Stadträtin, die Uli Simmer, die hat tatsächlich sich gegen den Fellner gestellt und hat ihn auch immer wieder in die Betrug gebracht. Aber sonst.
Und deswegen beschimpft er sie auch
regelmäßig. Genau, trotzdem treten die dort auf, geben dort Interviews, setzen sich hinein, es ist ihnen alles irgendwie scheißegal, ist eh schon wurscht. Ne? Das ist eh schon wurscht.
Ist das vorweggenommene Bewährungshilfe vielleicht? Oder was ist der
Gedanke? Ja, so Resozialisierung vielleicht.
Resozialisierung.
Man einfach versucht,
das wieder aufzurichten. Beim Fellner, glaube
ich. Aber das hat mir beim Doskozil wirklich gefallen, dass er gesagt hat, der kriegt einfach kein Geld mehr.
Ja, tadellos. Zum Thema Inseratenkorruption habe ich in dieser 7. Staffel oft aus dem Geständnis von Thomas Schmidt zitiert, Bekenntnisse eines Kurzstaplers. Die Behauptung von Sebastian Kurz, von all dem nichts gewusst zu haben, wird drin ziemlich ad absurdum geführt. Was glaubst du, wann wird es da zu einer Anklage kommen und wer muss sich da davor verfürchten?
Das ist eine große Frage. Also, worum geht es da eigentlich? Im Grunde genommen geht es darum, dass der Thomas Schmidt, der oberste Beamte im Finanzministerium, Generalsekretär, also das ist nicht irgendein kleiner Adlatus gewesen, gesteht, dass er Steuergeld verwendet hat, um Fake News Studien zu produzieren für die ÖVP. Die hat man übrigens lustigerweise Betrugsbekämpfungsstudien genannt. Das finde ich besonders lustig. Ja. Also wenn Sie mal irgendwann einen Betrug machen, nennen Sie es einfach Betrugsbekämpfung. Dann hat man Steuergeld genommen, um diese Fake News in der Zeitung Österreich zu platzieren. Also man hat eigentlich der Zeitung Österreich Geld bezahlt dafür, dass sie Fake News druckt.
Da fängt der Wahnsinn an, oder? Ich meine, die Zeitung Österreich für Fake News bezahlt. Oder? Das ist ja staatliche Holzfraßprämie für Termiten. Unfassbar. Aber gut. Also wer
Kofak-Förderung für Selbstunternehmen. Na gut, und dann hat Und jetzt ist was Lustiges passiert. Jetzt hat man dieses sogenannte Österreich-Beinschab-Tool, so wie das genannt wurde, das ist aufgetaucht in einem E-Mail, irgendwo in einem kleinen E-Mail. Und da gab es eine Wirtschaftsexpertin der WKStA, die sich durch diese E-Mails offensichtlich durchgearbeitet hat und das ist aufgenommen. Was ist das? Österreich-Beinschab-Tool? Ist das irgendwie, was in der Werbung für Rasierapparate? Ja, oder hat das versucht, das Ding. Und ist draufgekommen, tatsächlich, dass das ein Tool war, das bis zum Ende der Ära Kurz offensichtlich gereicht hat, nämlich Steuergeld für Umfragen, Umfragen an Sebastian Kurz. Sebastian Kurz geht mit diesen Umfragen in Boulevardmedien, gibt ihnen das exklusiv und macht es so. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht alles eine Lüge, die der Thomas Schmidt da auftischt. Er legt aber gleichzeitig vor die Rechnungen des Finanzministeriums für diese Inseratenzahlungen. Es gibt eine ganze Menge Chats, zum Beispiel von Sophie Kammersin oder von Leuten, da gab es einen Pressesprecher im Finanzministerium, der hat gesagt, Thomas Schmidt, ich habe eine Frage. Ich bin da mit dem Löger nach Brüssel gefahren und wir haben die Zeitung Österreich mitgenommen und die sind den ganzen Tag von uns hofiert worden und keine Zeile ist in Österreich gestanden. Und der Schmidt hat gesagt, hast du es immer noch nicht verstanden? Du rufst den Wolfgang Fellner an für die Geschichte und den Helmut Fellner fürs Geld. Und der hat gesagt, aha, ich habe aber gedacht, das ist eine Redaktion, eine unabhängige. Und solche Mails gibt es ganz viele, die halt so immer erzählen, so rundherum, dass das, was der Thomas Schmidt erzählt, möglicherweise wirklich stimmt. Und daraufhin hat die WKStA gesagt, gut, wir beschlagnahmen alle Handys von den Mitarbeitern von Sebastian Kurz und haben einen Hausdurchsuchungsbefehl vom Gericht erlassen. Und Sie erinnern sich, einen Tag, bevor dieser Hausdurchsuchungsbefehl durchgeführt wurde, hat sich die stellvertretende ÖVP-Chefin Gabi Schwarz vor die Kameras gestellt und hat gesagt, die Hausdurchsuchung ist sinnlos, es ist nichts mehr da.
Sehr gut. Also wie der Cannabis-Züchter, wenn die Polizeileiter an der Tür macht auf und sagt, alles abgeerntet.
Das ist auch das Gegenteil von dem, was wie wir die Erwin Bröll Privatstiftung aufgedeckt haben. Da ging es darum, dass 1 Million Euro bewilligt wurde vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung für die Stiftung. Und er hat das Geld aber nie für was ausgegeben. Und er hat gesagt, was regt sich zwar auf, das Geld ist ja noch da.
Super Argument. Das kann man sich merken für den nächsten Banküberfall. Wenn sie rauskommen, schwer beladen und der Polizist holt sie auf und sagt, wollen Sie, das Geld ist ja noch da.
Gut. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt sind wir draufgekommen, die haben tatsächlich ihre Handys gelöscht, woraufhin die WKStA einen Antrag gestellt hat im Bundeskanzleramt auf Herausgabe aller E-Mail-Accounts von den Mitarbeitern von Sebastian Kurz, von dieser Öffentlichkeitsabteilung. Woraufhin der Bundeskanzler Nehammer als Chef des sogenannten beschuldigten Verbands der ÖVP, gesagt hat, das gebe ich nicht her, weil das ist privat. Eine originelle Theorie, also wenn Sie das nächste Mal eine Verkehrskontrolle haben und der Polizist wie das Bannendreieck und den Verbandskassen sind, dann sagen Sie, ich mache den Kofferraum nicht auf, weil ich habe da was Privates drin. Ja. So. Und der Chef der Finanzprokuratur hat gesagt, das ist privat und den haben sie eine Beschwerde gemacht am Oberlandesgericht, haben gesagt, das ist privat und die haben sie vor kurzem verloren. Mhm. Das heißt, sie müssen das hergeben. Sie geben es aber nicht her.
Bleiben dabei. Juristisch
ist doch irgendwie cool. Also, denken Sie sich einfach mal, es kommt zu Ihnen die Polizei und sagt, bitte geben Sie ein Beweismittel heraus und Sie sagen, na.
Aber was denn?
Na, sicher nicht. Und dann sagen Sie, okay, dann machen Sie ein Rechtsmittel. Dann gehen Sie ins Obergericht, verlieren. Der Polizist kommt wieder und sagt, jetzt geben Sie es aber her und Sie sagen, na.
Ist cool.
Und Sie bleiben aber Bundeskanzler dabei. Sie machen das nicht einfach nur als Heinz Postbischil aus Ratzersdorf, sondern Sie machen das als Bundeskanzler der Republik Österreich.
Du, eine Frage, weil die Woche ein neuer Belastungszeuge aufgetaucht ist. Der ist aber gar nicht so neu.
Der ist ja das ist der Herr Jander, das war der Chef des österreichischen Integrationsfonds. Ja. Der hat schon im Jahr 2017 im Standard, kann man das nachlesen, so eine Grundzeugenregelung beantragt, weil er nämlich diesen Integrationsfonds, der verwaltet so Immobilien für die Republik, da hat er bekannt gegeben, dass er die zu billig verkauft hat, ein Geständnis abgelegt und hat jetzt, so wie der Thomas Schmidt und so wie der
Beinschab
gesagt, dass er eben öffentliche Gelder verwendet hat für den Sebastian Kurz. Ja. Die Frage ist, ob er einen Grundzeugenstatus kriegt, werden wir sehen.
Okay.
Aber es ist zumindest wieder so ein kleines Puzzlesteinchen in dem, was der Kurz sagt, dass das eine Lügenkampagne ist, weil das alles nicht wahr ist.
Und wir müssen froh sein, das habe ich in diesem Podcast öfters gesagt, dass wir überhaupt noch so offen darüber reden dürfen, weil die Caroline Edtstadler will das ja in Zukunft verhindern. Sie will ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten einführen. Stimmt es, dass dieses Verbot justizintern auch als Lex Klenk bezeichnet wird?
Ja. Also man muss sich das einmal kurz vorstellen. Worum geht es denn? Wir haben im Strafrecht einen Bereich, das ist das sogenannte nicht öffentliche Ermittlungsverfahren. Das heißt, da untersucht die Polizei und die Staatsanwaltschaft, klärt einen Sachverhalt, vernimmt Zeugen, macht Hausdurchsuchungen, wertet Chats aus und das kommt in einen Akt. Und in diesen Akt dürfen ganz viele Leute hineinschauen, nämlich die Beschuldigten, die Geschädigten, die Opfer. Und die dürfen uns eine Kopie dieses Akts geben und wir können aus diesem Akt zitieren. Das heißt, wenn da drin Fakten stehen, also wenn zum Beispiel der Thomas Schmidt zu seinem Mitarbeiter sagt, du vergiss nicht, du bist die Hure der Reichen, dann können wir diesen Satz zitieren. Und es ist meiner Meinung nach auch keine Vorverurteilung, weil der Satz, den hat er ja geschrieben.
Ja.
Also wir schreiben ja nicht, der Thomas Schmidt ist ein korrupter Verbrecher, weil er das gemacht hat, sondern wir zitieren aus dem Satz. Oder wenn der Karl-Heinz Gasser sagt, wo war, bin ich jetzt Supermarkt, und der Maischberger sagt, wo war meine Leistung, ja, ja. Oder jemand sagt, ich suche steuerbare Weiber, oder er sagt, kriegst du alles, was du willst, oder ich liebe meinen Kanzler, oder ich bin dein Galeerensklave. All diese Sätze, lachen Sie nicht, das ist alles echt. Ja. Das ist alles echt. Ja.
Das ist gelebte Transparenz. Entschuldige, mit der Fuhre der Reichen, das war doch wunderbare gelebte Transparenz. Die ÖVP definiert sich als Dienstleistungspartei.
Genau.
Also, entschuldige.
Ja, freies Gewerbe, die Gewerbeordnung wird auch.
Ja, na, sowieso.
Ja. Und wir sind halt der Meinung, in Amerika würde man sagen, that's the people's right to know. Also wir sind halt der Meinung, sie dürfen das wissen. Weil das sind ja nicht irgendwelche privaten Chats, sondern mit diesen Chats werden ja öffentliche Gelder, öffentliche Posten vergeben. Und die haben da sozusagen auf ihrer Chatgruppe so einen Ort, die Beamten unter ihnen kennen, das einen E-Lag, also einen elektronischen Akt geführt, wo sie sich halt einfach Posten und Ämter vergeben haben. Und wir sind der Meinung, das darf die Öffentlichkeit lesen. Und zwar nicht erst, wenn der Staatsanwalt Anklage erhoben hat, weil das ist möglicherweise erst in 5, 6, 7 Jahren, dass das alles vergessen, sondern gleich. Und daher schauen wir, dass wir diese Akten kriegen, und zwar legal von den Anwälten, die geben uns das, wir lesen das und wir können dann ihnen sagen, wie gerade die Verdachtslage ist. Ja. Und jetzt kommt's, jetzt sagt die Caroline Edtstadler, ich war letzte Woche in einer Veranstaltung, über die müssen wir noch unbedingt reden, ich möchte bitte in den Zeitungen kein Vernehmungsprotokoll mehr lesen. Ich will das nicht lesen.
Ja, dann musst du zulassen, die Zeitung. Oder?
Genau.
Kleinhamsterkäfig einbringen oder was? Ich weiß nicht.
Genau. Das ist nicht so ein Problem. Dann lese es halt nicht. Ja. Aber die Wahrheit ist, ich möchte es schon lesen und ich möchte es auch schreiben und Sie vielleicht auch. Nicht? Wir haben eigentlich, also wir nannten das so im 19. Jahrhundert die Pressefreiheit.
Ja,
also man gesagt hat, grundsätzlich darf man mal schreiben, was Sache ist, schreiben, was ist. Das darf man eigentlich. Und sie sagt, nein, dürft sie nicht. Butterkekse. Das möchte man nicht. Also das ist schon interessant, was da passiert, weil das nämlich schon im Urausschuss hat das ja begonnen, dass man gesagt hat, die Leute vom Urausschuss, die sollen lügen dürfen. War Abschaffung der Wahrheitspflicht.
Wolfgang hat das Sobotka gefordert?
Sobotka. Abschaffung der
Wahrheitspflicht. Hat das Kernproblem der ÖVP erkannt?
Genau. Ja. Das heißt, man hat aber gesagt, vor dem ersten Kontrollgremium soll ich lügen dürfen. Ja. So. Zweiter Punkt war, überhaupt dieser ganze Urausschuss ist eine Löwinger Bühne.
Das hat Köstinger gesagt. Köstinger hat mit diesem Argument verteidigt die Abschaffung der Wahrheitspflicht, weil der Urausschuss wird sonst zur Löwinger Bühne. Das heißt, Köstinger war der Meinung, bei der Löwinger Bühne galt die Wahrheitspflicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ist ein Doku. Ne? Ja. Bauer sucht Frau oder so. Ne? Ja.
So, und jetzt ist es nicht gelungen. Und jetzt kommen sie daher und sagen, gut, wir wollen ein Zitierverbot. Und warum ist ihnen das Zitierverbot eingefallen? Wie die Hausdurchsuchung in dieser Rattenaffäre war, hat ein Berater von Sebastian Kurz, der auch Beschuldigter war, gesagt, wir brauchen endlich eine unabhängige Staatsanwaltschaft. Weil diese links-linken Kerle von der WKStA, dieses linke Netzwerk, dem kann man nicht vertrauen. Wir brauchen eine unabhängige Weisungsspitze, dass nicht irgendwelche Politiker, irgendwelche Grünen, da irgendwelche roten Netzwerke gegen uns dirigieren. Und wir brauchen einen Generalbundesanwalt. Und wir haben halt gesagt, super, endlich. Genau das fordern wir seit Lukona. Ja, seit irgendwie 1970 fordern wir das. Und dann haben sie gemerkt, hey hoppla, das könnte ein Problem werden. Dann habe ich keinen Sektionschef mehr.
Das ist, wenn das nicht der Bildercheck ist.
Ja, wir haben dann vielleicht keinen Oster. Also das ist ein bisschen ein Problem. Das wären vielleicht unabhängige Richter dann, die da drin sitzen. Und was tun wir dann? Ja? Also da ist ein Kontrollmoment weg. Und daher haben sie gesagt, gut, wir machen das, liebe Grüne, wir sind dafür, aber nur, wenn ihr diese Lex Klenk macht, wenn man nicht mehr aus den Akten zitieren darf. Und jetzt kommt was Lustiges. Letzte Woche war ich bei einer Enquete im Parlament. Oder es war streng genommen keine Enquete, sondern ein Symposium. Und zwar, dieses Symposium wurde veranstaltet von Wolfgang Sobotka.
Großer Denker.
Großer Denker.
Hat einen Think Tank, einen eigenen gehabt.
Ja.
Alles Smog-Institut dafür.
Normaldenker. Alles Smog-Institut war, da muss man auch dazu sagen, das Alles Smog-Institut wurde nicht vom Staat finanziert, sondern Die waren irgendwie sozusagen so notleidend, dass die Novomatic gesagt hat, wir geben euch 100.000 Euro.
Ja, ja.
Die mussten sogar die ÖVP-Telefone benutzen, so arm waren die. Ja. Die mussten an der
Adresse. Keine eigene Adresse gehabt.
Keine Adresse, nix, die haben bei der ÖVP gewohnt. Scherzbase, ja, furchtbar. Ja, ja, ja. Novomatic hat gesagt, ihr habt 100.000 Euro, weil ihr seid so arm, ihr müsst bei der ÖVP wohnen. Ja. Und die haben ein Symposium gemacht mit Wissenschaftlern, unabhängigen Wissenschaftlern. Organisierte das Symposium Professor Dr. Peter Lewisch.
Der schon wieder.
Professor Lewisch ist an der Uni Wien Strafrechtler und ist aber, das hat er dort leider nicht dazu gesagt, ich habe ihn dann, aufgezeigt als Publikum und habe gefragt und habe gesagt, vielleicht sollten Sie auch offenlegen, was Sie sonst so machen. Der ist nämlich Privatgutachter von Sebastian Kurz und hat ein Gutachten erstattet, warum Sebastian Kurz nicht sich strafbar gemacht hat in der Inseratenaffäre. Er hat mich gesagt, erstens ist die Frage, ob ein Inserat werthaltig ist oder nicht, nicht von der Staatsanwaltschaft zu beurteilen, sondern vom Finanzministerium. Damals hat Schmidt noch nicht gestanden.
Das ist aber ein super Argument. Das kann man sich auch merken für die Verkehrskontrolle. Herr Inspektor, ob ich zu schnell gefahren bin oder nicht, kann überhaupt nur einer beurteilen, nämlich ich selber.
Zweites Argument war, das finde ich besonders gut, er hat gesagt, die Staatsanwaltschaft hat ja gesagt, wenn Steuergeld dafür gegeben wird, dass man eine wohlwollende Berichterstattung kriegt für Sebastian Kurz. Und wenn sozusagen der Medienunternehmer wohlwollende Berichterstattung als einen ökonomischen Vorteil anbietet, weil positive Berichterstattung hat einen Wert, das muss ich sonst das Inserat schalten, also wenn er einen Vorteil anbietet, um staatliches Geld zu bekommen, dann handelt es sich um eine Bestechung.
Ja. Ja,
so. Das war die Konstruktion der WKStA. Und da hat aber der Professor Lewisch gesagt, nein, weil der Austausch von Inseratengeld, Steuergeld gegen wohlwollende Berichterstattung ist kein krimineller Akt, sondern sozial adäquates Verhalten. Um das zu verstehen.
Brauchtum quasi.
Oder? Brauchtum. Also um das zu verstehen, wir Juristen sagen, Brauchtum ist ein Rechtfertigungsgrund. Also wenn Sie zum Beispiel am 5. Dezember da durch die Dörfer gehen und es kommt ein Krampus und haut Ihnen eine mit der Rute drauf, dann können Sie es nicht sagen, das ist Körperverletzung, sondern das ist ein Brauchtum. Ja? Das ist so.
So hat er das gesagt.
Und das finde ich eigentlich schon eine richtig schöne Argumentation.
Und der hat jetzt dort gesprochen.
Und der hat diese Veranstaltung. So. Und auf dieser Veranstaltung, jetzt wird es wirklich, eigentlich jetzt wird es ein bisschen ernst, in dieser Veranstaltung im Parlament sitzen jetzt lauter Leute, die erklären, dass man das Strafrecht verändern muss. Die merken offensichtlich irgendwie, es wird jetzt eng. Drei Grundzeugen, Chats, Belege, blöde Bemerkungen, es geht Richtung Anklage. Die Obergerichte stellen immer wieder fest, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt. Sie dürfen nicht vergessen, sowohl Sebastian Kurz als auch seine Mitarbeiter haben immer wieder Beschwerden eingelegt gegen diese Sicherstellungen und gegen all diese Dinge. Und immer wieder sind die abgeblitzt und die Obergerichte haben gesagt, nein, der dringende Tatverdacht besteht. Also die haben das immer mehr eingemauert. Und jetzt ist was Interessantes passiert im Parlament. Jetzt gibt es ein Symposium, das ist so eine Art Vorbereitung für die Gesetzgebung, wo man so ein bisschen versucht, Stimmung zu machen. Und dort haben sie im Wesentlichen drei Dinge moniert. Erstens, dass man mal aus diesen Akten zitieren darf. Das gehört verboten, weil sonst kommt was raus, soll man nicht. Klar.
Mehr ist nicht.
Duchen drüber. Zweitens haben sie gesagt, naja, diese Beschlagnahme von den Telefonen, über das sollte man auch ein bisschen nachdenken, weil da werden dauernd private Daten beschlagnahmt. Jetzt findet sich aber in diesem ganzen Akt der WKStA keine einzige private Chatnachricht. Also wir lesen da überhaupt nicht, auch in den Daten, die wir nicht veröffentlichen, kein Wort, was der Sebastian Kurz seiner Frau ins Ohr säuselt oder was er dem Strache ins Ohr säuselt oder was der Strache dem Wilimski ins Ohr säuselt. Das liest man darin nicht. Ja? Sondern alles, was sozusagen verschriftet und in den Akt genommen wurde, sind Dinge, die sozusagen möglicherweise für strafrechtliche Aufklärungsarbeit wichtig sind. Und die behaupten aber dauernd, das sind private Sachen. Da werden private Chats. Die berühmten Fotos des Herrn Schmidt, die gibt es in dem Akt gar nicht. Sondern, da, um dieses Mysterium zu klären, die haben einfach, wie sie das Handy beschlagnahmt haben, hat der Schmidt gesagt, ich habe da auf meinem Handy ein paar hundert Fotodateien, die hätte ich gerne löschen, weil die haben mit der Sache nichts zu tun. Ja. Was da drauf ist, wissen wir in Wirklichkeit nicht.
Ja? Entschuldige, kann es vielleicht sein, dass Sie es missverstehen, dass Sie zum Beispiel so eine SMS-Nachricht, wir sind die Hure der Reichen, als Privatbotschaft missverstehen?
Das könnte sein.
Also vielleicht. Im wörtlichen Sinne oder was? Ne?
Vielleicht.
Der Sigi Wolf, das, und den ist ja gegangen damals, genau. Ne? Dass vielleicht irgendwie jemand dachte, wer opfert sich für einen Sigi?
Ja. Und der arme Kabinettsmitarbeiter hat gesagt, du bist die Hure der Reichen. Und der hat gesagt, Könnte sein.
Wie er wisst schon wieder.
Das könnte sein. Also, das habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist so, wie der Sigi Wolf ja jemand geschrieben hat, die Finanzbeamtin, die wollte ja, die da ein bisschen helfen, angeblich geholfen hat, die war Finanzbeamtin in Wiener Neustadt und sie hat zu ihm gesagt, ich will baden. Und er hat sie interveniert, dass sie ein besseres Finanzamt in Baden kriegt. Und dann gesagt, das ist ein Vorteil. Vielleicht wollte sie nur baden mit ihm. Vielleicht wollte sie einfach nur am Ratzersdorfer Badeteich, Viehofer See und mit ihm ein bisschen baden. Ja,
das ist der Punkt. Schon wieder wurde eine private Nachricht missverstanden. Und deshalb wollen sie die privaten Nachrichten, weil das ist ja alles privat irgendwie.
So, aber jetzt kommt's. Jetzt haben die gesagt, das wollen wir auch beschränken. Man soll das nicht mehr so einfach beschlagnahmen können, sondern da braucht man mehr richterliche Befehle und das soll ein bisschen ein Hochamt werden. Und das Dritte, was sie gesagt haben, und das finde ich auch interessant, war, dass sie überhaupt gemeint haben, dass man die Verfahren, also das Interessante ist, dass wir das ja alles erfahren, hat damit zu tun, dass dieses Ibiza-Verfahren mittlerweile, Sie müssen sich das vorstellen wie so eine Matrioschka, wenn wir schon beim Putin sind und bei diesen russischen Freundschaftsgesellschaften. Stellen Sie sich einfach vor, ganz oben die große Matrioschka ist die Ibiza-Affäre. Dann machen wir die auf, dann kommt die Casino-Affäre. Dann machen wir die wieder auf, kommt die Öberg-Affäre. Dann machen wir die wieder auf, dann kommt die Sigi-Wolf-Affäre. Dann machen wir die wieder auf, dann kommt die Benko-Affäre. Dann machen wir die wieder auf, dann kommt die Inseraten-Affäre. Dann machen wir die wieder auf, dann kommen die falschen Zeugenaussagen. Dann machen wir die wieder auf, dann ist der Fall Bilnercheck. Dann machen wir die wieder auf. Und das sind lauter so kleine Figuren.
Und das ist eine Mozart-Kugel, oder so?
Ja, oder der Kurz.
Der Kurz, okay.
könnte sein. Ja. Vielleicht ist er gar nichts. Vielleicht ist es wirklich Luft. Ja. Und jetzt, warum erfahren wir das alles? Weil in all diesen Verfahren der Thomas Schmidt Beschuldigter ist. Und das Strafprozessrecht sieht vor, dass einer, der Beschuldigter ist, alle Verfahren sozusagen in einem Akt haben darf. Ja. Weil der hat sozusagen das Recht, dass er nicht 20 verschiedene Verfahren hat mit 20 Staatsanwälten, sondern das soll in einem abgehandelt werden, damit man auch weiß, ist er jetzt ein großer Schlingel oder ein kleiner Schlingel, hängt das zusammen. Und das hat natürlich bei jeder Matrioschka, sitzen jetzt sozusagen verschiedene Anwälte und verschiedene Beschuldigte. Jede Matrioschka hat wieder 10 verschiedene Beschuldigte. Da im einen ist der Fellner der Beschuldigte, im nächsten ist es der Benko, im dritten ist es der Herr Schmidt, im nächsten ist es der, keine Ahnung, die Frau Kamersin und im nächsten der Strache und der Gutenus und also ganz viele Beschuldigte. Und die haben alle Anwälte und die dürfen alle in diesen Akt hineinschauen und eine Kopie ziehen und uns geben. Shit happens.
Ja.
Oder Schmidt happens. Schmidt. Ne? Thomas Schmidt happens. Und jetzt sagen die Anwälte, nein, wir sollten das Gesetz ändern. Die da in diesem Verfahren sind, sollen einen Antrag stellen dürfen, dass man das sozusagen in verschiedene Salamischeiben zersiegt. Das hat natürlich eine schöne Konsequenz. Erstens kriegen wir nicht mehr Akteneinsicht und sie dadurch nicht mehr die Information. Und außerdem verlieren die Staatsanwälte die Übersicht. Weil sie können diese Salamischeibe jetzt einfach Stück für Stück, wie so eine Orbansche, die kennen das, sind diese großen Salamis, die man an der Grenze früher gekauft hat, die können sie in lauter kleine Scheiberln geben und die kann man dann Stück für Stück ohne Öffentlichkeit immer so ein bisschen einstellen.
So hätten sie es
und dann kann man das so wegstreicheln. Und das hätten sie gern so. Und da sitzen jetzt diese Leute, halten Referate und sagen, wir sind völlig unabhängige Professoren. Aber der erste Professor war der Privatgutachter von Kurz. Der zweite, der dort aufgetreten ist, war der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs, der Herr Ratz, der gesagt hat, wir Richter, es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass man uns Richtern vorwirft, dass wir irgendeine parteipolitische Nähe haben. Der Herr Ratz war ÖVP-Innenminister und nachher ist er in einer Kanzlei vom Herrn Vetter, Rechtsanwalt Vetter, gesessen, ein ÖVP-naher Anwalt, und hat dort die Journalisten instruiert, wie falsch diese ganzen Durchsuchungsbefehle der WKStA sind. Hat aber zu den Journalisten gesagt, bitte schreibt meinen Namen nicht, ich möchte da nicht vorkommen in dem Hintergrundgespräch. Einer hat es mir dann erzählt, ich habe es schreiben dürfen, weil ich nicht in dem Hintergrundgespräch war. Jetzt ist er besser auf mich und sagt, das ist alles eine Gemeinheit. Wer war noch da? Das war noch ein anderer, ein Anwalt Rohringer, der vertritt die Novomatik, der hat dort auch als Professor gemeint. Der hat schon an die Wand projiziert einen fixfertig ausgearbeiteten Gesetzesvorschlag, wie man das ändern könnte. Dann war irgendwie Mittagspause, dann haben wir einen Kaffee getrunken, dann ging irgendwie durch den Ticker, dass der Babler doch SPÖ-Chef ist. Und und dann kam Caroline Edtstadler rein, die immerhin im Nebenberuf Staatsanwältin, Oberstaatsanwältin der WKStA ist, der berühmte Marschallposten. Und dann stellt sich hin und hält eine Rede und sagt, danke, liebe Professoren, dass hier also auch die Wissenschaft einmal so klare Aussagen macht, das werden wir alles also dann umsetzen in der Regierung, wenn wir dann dort sind. Und außerdem wollen wir auch verbieten, dass die Medien aus diesen Akten zitieren. Mhm. Ich bin mir vorgekommen wie in so einem Ibiza-Sesselkreis, ja, wo sie sich irgendwie mit so einer Zensurwurfwolle beworfen haben, bis wir sozusagen eingekreist sind. Also was da in Wahrheit passiert, das muss man tatsächlich genau beobachten.
Aber siehst du eine Chance, dass das je realisiert werden kann?
Ja, wenn wir morgen einen Justizminister, you name it, Landbauer, Waldhäusl,
Forstler drinne, bitte.
Entschuldige, der Anwalt vom Haider ist Justizminister geworden. Wir erinnern uns. Ich meine, das ist noch nicht so lange her. Ja.
Und bei dem haben Sie die Novomatic-Gesetze damals eingegeben.
Ja, ist heute der Anwalt der Novomatic. Also das kann sehr schnell passieren, dass man sagt, wir drehen das, wir können zwar die WKStA nicht mehr abschaffen, das geht ja doch nicht, so weit gehen wir nicht, aber wir können sozusagen das Schwert der Justitia ihr aus der Hand nehmen und einmal irgendwie ein paar Mal in die Erden hauen, damit das stumpf wird. Wir können die Augenbinde der Justitia wegnehmen und irgendwie so schöne türkise Brillen aufsetzen, damit sie auch weiß, wo sie wirklich hinschaut. Nächste Woche findet unter dem gleichen Setting dieser Professoren, wieder der Herr Lewisch, der Herr Ratz und alle, auf der Uni eine Veranstaltung statt, wo man über das Organisationsstrafrecht reden will. Also wo es darum geht, soll man nicht die Untreue ein bisschen weniger bestrafen. So.
Weniger
also, die
Halbtreue
arbeiten sich sozusagen wirklich wie so Maulwürfe in den oder wie so Termiten, gehen die da so rein in die Eiche des Rechtsstaats und fangen da an, so kleine Gänge machen, nennen das dann Reform und da muss man die Beschuldigtenrechte stärken. Früher waren ihnen die Beschuldigtenrechte eigentlich immer wurscht, aber jetzt, wo sozusagen...
Was es betrifft,
muss es betrifft müssen wir schon schauen, dass die Beschuldigten wirklich zu ihren Rechten kommen.
Das klingt
das alles ist ein bisschen alarmierend. Das müssen wir aufpassen. Das sind einmal Versuche. Wir nennen das Litigation PR.
Ja.
Das ist also sozusagen auch die Arbeit von Anwälten, dass man über juristische Fachtagungen, über Fachzeitungen, über Hintergrundgespräche, über Expertenzimmer immer so tut, dass man eh nur im Sinne der Beschuldigten agieren will. Und in Wirklichkeit will man die Instrumente der Justiz, die eigentlich sehr gut funktioniert haben in den letzten 4 Jahren, weil was wir alles erfahren haben, was wir alles wissen, was wir vor 4 Jahren nicht gewusst haben, das wüssten wir alles nicht, wenn die Staatsanwälte nicht sozusagen so unabhängig, wie sie es jetzt tun, ermitteln würden.
Ja, und wir wüssten es vor allem alle nicht, wenn es das Ibiza-Video nicht gegeben hätte und all das ausgelöst hätte. Da habe ich dir übrigens was Neues mitgebracht und mir gedacht, du musst auch ein kleines Gastgeschenk für dich bringen, wenn du heute extra Sache aus deinem Bölten rauskommst. Ein Lieblingsthema von uns beiden ist ja der HC Strache und seine Rechnungen, die ja demnächst auch vor Gericht stellen werden, unter anderem die auf Parteikosten erworbenen esoterischen Utensilien.
Ja.
Da haben wir oft drüber gesprochen. Unser Favorit war ja die von einem Zeugen bestätigte eiförmige Messingschale, die vom Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweiht war und die Strache als Glücksbringer in der Unterhose trug. Nun aber gibt es eine neue Information. Nun sagt der ehemalige Leibwächter Rieberich in einem Interview, es gab eine Messingplatte, die sah aus wie eine Gürtelschnalle und die wanderte in die Hose. Strache wollte sicher gehen und wollte gegen die bösen Strahlen alles schützen, was nur geht. Oder was nicht mehr steht, wie auch immer. Was meinst du nun? Trug Strache Platte und Schale in der Unterhose oder wurde die Platte möglicherweise als Schale interpretiert, vielleicht weil irgendwann gesagt hat, er wirft sich in Schale?
Ich habe eine eigene Theorie dazu. Man muss wissen, Sie erinnern sich vielleicht die Älteren unter Ihnen noch an Gernot Rumpold. Gernot Rumpold war der sogenannte Mann fürs Grobe in der FPÖ, der war der Mann, der für den Jörg Haider sozusagen, den, ich glaube, er war Generalsekretär, der weiß nicht, wie das geheißen hat, kriege ich auch noch ein bisschen an Champagner. Das trinken wir im Eingedenk von Harald Wilimski.
Ja, ja, zu dem kommen wir noch.
Champagner-Harry genannt. Ja. Ne? Die haben
Du wolltest vom Rumpold erzählen.
Genau.
Er wird von Versonnen denkt an Harald Wilimski.
Ein fescher Kerl. Ja, da jetzt total den Sponsor zusammen, gell? Wie gesagt,
das Champagner. Nein, das ist schon
Reizkandal.
Ach, wenn das da nicht schmeckt.
Nein, das ist gut, das schaut ein bisschen aus wie ein Bier eigentlich, der Wein. Ist das, trinkt man das jetzt so? Ich bin ja kein Weinkenner, das ist so.
Nein, das Mussieren nennt man
also
das.
Also Mussieren.
Das sind die
Bläschen. Ich trinke nur Wasser, ich bin ja Mitglied der Wasserfraktion.
Schütt einfach ein. Mach, da in Niederösterreich.
Jetzt hast du mir rausgebracht. Also, der Rumpold war der Mann fürs Grobe. Und der Rumpold ist einmal in den Zeitungen gestanden, weil er einen Parteifreund öffentlich in die Hoden gezwickt hat.
Sehr richtig, wir erinnern uns, Rumpold hieß immer der Mann fürs Grobe, er war aber offensichtlich auch der Mann fürs Weiche.
Genau. Ja. Und jetzt muss man wissen, der Rumpold war der Mann, der in der Eurofighter-Causa von der Firma, also einer Werbefirma von Eurofighter, ja das, ungefähr 6 Millionen Euro bekommen hat. Er hat die dann weiterverrechnet als Pressekonferenzen oder Kamingespräche mit Landeshauptleuten und die haben dann kostet 300.000 Euro, 400.000 Euro, 90.000 Euro. Und der Staatsanwalt damals noch eine andere WKStA als heute, gesagt, oder das war die Staatsanwaltschaft Indien, gesagt, wir interessieren uns nicht für Rechnungen und ob das eine Scheinrechnung ist oder nicht, das braucht man gar nicht schauen, weil wenn die Rechnung bezahlt wurde, wo kein Gegner, da kein Richter. Also die sind nicht auf die Idee gekommen, dass das möglicherweise getarntes Schmiergeld war. Später dann in der Telekom-Causa ist Rumpold dann verurteilt worden. Das dürfen wir ihm jetzt auch nicht mehr vorwerfen. Wir dürfen es aber erwähnen. Und auch, weil sozusagen 700.000 Euro oder einige 100.000 Euro an Schmiergeld über ihn geflossen ist. Ja. Also Mann fürs Grobe, Mann fürs Weiche, Mann fürs Bare, was auch immer. Und zu dieser Zeit hatte er eine Firma mit Heinz Christian Strache. Die hieß die Care Partners. Und die Firma hatte den Slogan, Sie lachen, wir zahlen. Weil diese Firma hatte was gemacht?
Das muss man erklären, sie hatten Kredite für Zähne, war das Geschäftsmodell. Leute, die sich die Zähne neu machen lassen wollen und sich es nicht leisten können, bekommen von den Care Partners einen Kredit und dann können sie sich das neue Gebiss leisten quasi, die neue Zahnreihe oder wie auch immer. Ein tolles Geschäftsmodell. Man muss nur eine halbe Minute darüber nachdenken, um drauf zu kommen, warum die binnen kürzester Zeit in Konkurs gegangen sind. Wenn man einem Menschen einen Kredit für Auto gibt und der kann den Kredit nicht bedienen, dann gehört einem das Auto.
Und jetzt kann es natürlich sein, dass diese Geschäftsidee der Strache hatte und aus Angst vor der Reaktion des Rumpold sich diese Messingplatte. Das ist meine Theorie. Das ist meine Theorie.
Sehr gut.
Er hatte ja auch einen Schutzmantel. Schutzmantel im In- und Ausland. Und den hat er in Ibiza nicht getragen, nachweislich, weil da hat er nur dieses Leiberlang. Den hat er offen.
Völlig richtig. Es gibt übrigens über den Schamanen Georg aus dem Südburgen gelernt auch eine neue Information. Weißt du, ob du die schon gehört hast? Der soll laut Zeugenaussage auf Parteikosten Harald Wilimski böse Geister aus dem Bauch gesaugt haben. Frage an dich, hat das was genutzt? Oder wurde möglicherweise auf diese Art Herbert Kickl gezeugt?
Vor allem ist die Frage, ich stelle mir die Frage, ob das in dem damals von einem FPÖ-Sponsor bereitgestellten Gangbang-Bus passiert ist. Er hatte einen Gangbang-Bus. Wir zitieren Harald Wilimski. Das ist nicht die boshafte Hetze, die wir da betreiben, sondern Harald Wilimski hat einen Bus bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer war das? Ich glaube, von einem Asfinag-Mann oder Stieglitz, glaube ich.
Kann sein,
ich glaube. Wir haben ihm einen Bus zur Verfügung gestellt für Wahlkampfzwecke, den nannten sie den Gangbang-Bus. Und da könnte es vielleicht sein, dass der Schamane Georg die Energie ausgesaugt hat.
Offenbar.
Aus dem Verbrennermotor.
Und Fiat Kickl. Ganz aktuell, gestern kam die Meldung, es soll dann endlich einmal die Klage kommen im Spesenprozess gegen Strache, FPÖ. Ja. Und die FPÖ wehrt sich aber in der Spesenaffäre gegen Kontenöffnung, obwohl sie selbst als Geschädigter gilt. Wie ist das zu erklären?
Tja.
Schöner kann man es nicht
sagen. Aber da gibt's eine schöne, da muss ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen, die wirklich großartig ist. Ich bin ja da damals im Mai 19 raufgefahren nach München, weil die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben angefangen und gesagt, wir haben da dieses Video, du darfst nichts reden, aber bitte komm, weil wir haben ein Video und ganz ehrlich, wir verstehen das nicht ganz. Also nicht nur sprachlich, auch überhaupt. Das ist irgendwie. Und dann bin ich da raufgefahren und habe mir dieses Video angeschaut, habe mir so Kopfhörer aufgesetzt, bin irgendwie dort gesessen wie so ein Außerirdischer in so einem Louis de Finesse-Film, am 7 Stunden Strache gehört.
Das macht was mit einem Menschen. Ich
habe seither so ein Strache-Stockholm-Syndrom. Und in diesen 7 Stunden, Sie müssen sich das Ibiza-Video vorstellen wie so eine Mischung aus Quentin Tarantino, Edmund Sackbauer und Adolf Kottan, ja, so ungefähr. In dieser Passage erzählt der Strache, der Oligarchennichte, dass er vom Chef der Firma Superfund, dem Herrn Baha, den Tipp bekommen hat, das Vermögen, das private Vermögen, aber auch das Parteivermögen in Gold anzulegen. Und ich habe gedacht, boah, der Alte, der tut so auftischen vor der Oligarchennichte, dass er sein Vermögen in Gold und so. Und er hat gesagt, ja, und der Baha hat gesagt, er soll das Gold also vergraben und verstecken, weil es kommt der Tag X, die Banken, das Bankensystem wird zusammenbrechen. Aber wenn du Gold vergraben musst, das steigt im Wert. Und ich habe gedacht, das ist wirklich ein Schwätzer, dieser Strache. Und dann habe ich gedacht, das kann der Baha dem nie raten. Das ist ein top seriöser Anlageberater, der hat Investmentfonds, der rät doch nicht seinen Kunden, Gold im Garten zu vergraben. Und dann lese ich im Standard einen Prozessbericht, dass Mitarbeiter des Herrn Baha verurteilt wurden wegen Diebstahl, weil sie nämlich das Gold von Baha ausgegraben und gestohlen haben. Und das erklärt auch den Firmennamen Superfund. Der Chef dieser Firma wurde dann übrigens der Finanzminister Blümel. Also es passt alles zusammen. Sie sehen, Sie kommen in der österreichischen Korruptionsforschung eigentlich mit einigen wenigen Namen durch. Ja. Die letzten 20 Jahre gehen diese Namen einfach zusammen.
Jetzt haben wir so viele grausliche Dinge auch gehört. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch eine ernst gemeinte Frage. Wenn man innenpolitischen Beobachtern zuhört, hat man manchmal das Gefühl, Fatalismus hat überhand genommen und Herbert Kickl sei als nächster Bundeskanzler fix. Siehst du das auch so?
Ja, sagen wir so, der Falter und die Stadt Wien wünschen sich das. Ne? Das würde jetzt die Auflagen und die Parteimitgliedschaften in der SPÖ Wien nach oben treiben. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es knapp wird, aber ich glaube nicht, dass er Kanzler wird. Er wird vielleicht Nationalratspräsident oder
Nationalratspräsident? Das ist aber rührend. Oder
Kärntner Landeshauptmann.
Oder bist du fies zu den Kärntner, das haben nicht damit die verdient.
Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, er wird irgendeiner von diesen Leuten, die jetzt in den Ländern regieren, die Frau Swatzig oder der Landbauer oder wie heißt der in Oberösterreich?
Der Heimbucher, der die Mischung aus Kim Jong-un und einem Semmelknödel.
Du bist so böse.
Das heißt also, du bist so weit optimistisch.
Face-Shaming, was du damit meinst.
Was?
Face-Shaming.
Wenn man über diese Leute spricht, ist das schwer, ohne mit dem auszukommen.
Also ich glaube, dass irgendjemand von denen wird halt vorangehen. Der Kickl wird da dahinter sein. Aber ich glaube schon, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es Schwarz-Blau gibt. Also wenn die SPÖ so weitermacht und den Babler in der Weise beschießt und dem dauernd erklärt, was er für ein Kommunist ist und dass man die Mitgliederbefragungen braucht und diesen ganzen Schwung jetzt langsam sozusagen auslaufen lässt, dann haben wir große Chancen, dass wir eine schöne schwarz-blaue Mehrheit haben in dem Land. Ja, am niederösterreichischen Wesen kann dann Österreich genesen.
Das war mir gerade so gut aufgeregt vorhin, da musste ich wieder so rüberziehen, weil ich weiß nicht, ich finde das sehr schier. Ich sage nämlich immer am Schluss, möge die Übung gelingen, aber in dem Fall kann ich sagen, möge die Übung bitte nicht gelingen.
Nein, ich glaube das echt. Ich glaube, dass das eine ganz, also jetzt ganz im Ernst, ich glaube, das ist eine sehr entscheidende Situation. Also wenn die SPÖ, wenn die jetzt wirklich bei 20% liegt und es keine, ich meine, möglicherweise gibt es dann eine rot-schwarze Mehrheit. Ja, ich glaube, der Traum der sozialistischen Revolution, die der Babler jetzt verspricht seinen Genossen, wird er vielleicht enden in einer großen Koalition, wo er dann irgendwie Vizekanzler wird.
Ja.
Das ist dann sozusagen das so traurig, dass die Revolution so endet. Was? Aber ich glaube, dass das, ich meine, man muss sich ja nur in den Bundesländern anschauen, wo es die ÖVP hinzieht. Ja, die zieht zur FPÖ. Und das ist tatsächlich, das passiert gerade. Also wir hätten ja wirklich vor ein paar Monaten nie im Leben gedacht, dass die Mikl Leitner mit dem Herrn Landbauer und dem Herrn Waldhäusl, der in einer Fernsehsendung irgendwie Einwandererkinder beschimpft und sagt, wenn es eigentlich nicht gäbe, wäre Wien noch Wien und der irgendwie sich hinsetzt und gegen ukrainische Flüchtlinge wettert, mit einer Partei, die mit dem Putin einen Freundschaftsvertrag hat, die dorthin gefahren ist und sich irgendwie unterstützen hat lassen, die heute sagt, dass Zelensky ist ein Kriegstreiber, dass die tatsächlich eine Koalition machen. Das haben wir uns eigentlich nicht vorstellen können.
Wir werden uns wundern, was noch alles möglich ist. Ne? Hat schon ein großer Vordenker gesagt.
Vielleicht gibt es dann wieder irgendeinen Hessenthaler, der ein Video dreht und sie filmt, wie sie halt wirklich sind. Könnte ja sein.
Ja, wobei, weil ich jetzt gerade den Hofer zitiert habe, mir fällt doch noch ein positiver Schlussansatz ein für unser heutiges Gespräch. Der Norbert Hofer ist jener österreichische Politiker, der ein Lösungsmodell für all die Probleme präsentiert hat, über die wir heute gesprochen haben. Der Norbert Hofer wurde nämlich auch in einer Sache als Verdächtiger behandelt und es wurde gegen ihn ermittelt. Und er hat damals den fantastischen Satz gesagt, mich einzusperren hätte ohnehin keinen Sinn, weil ich mich ohnehin nicht ändern werde. Ich glaube, das ist doch ein hoffnungsvoller Ansatz. Danke, Florian, für das Gespräch.
Danke für den Wein und für die Einladung.
Vielen Dank, danke. Das war die 84. und vorerst letzte Folge von Schäuber fragt nach. Weitergehen wird es mit dem Podcast wahrscheinlich irgendwann im Herbst. Davor können Sie mich aber des Öfteren live sehen, zum Beispiel mit einer kleinen Bilanz der 7. Schäuber fragt nach Staffel am 25. Juli bei der Sommerrhapsodie im Garten des Palais Liechtenstein in Wien. Gemeinsam mit Florian Klenk spiele ich am 16. Juli im Theater im Park oder am 19. Juli beim Pulver Festival in Feldkirch. Und ab Anfang Oktober bin ich mit den Staatskünstlern in unserem brandneuen Programm Alte Hunde, neue Tricks im Wiener Rabenhof zu sehen. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören und auch Wiedersehen. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.